HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Die Glühweintassen klirren, es duftet nach gebrannten Mandeln und Bratwürstchen.
Sehr schön ist es, aber im Moment ist es auch mit gemischten Gefühlen.
Dadurch, dass die Zahlen wieder ansteigen, haben wir natürlich so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber wir wollten es heute mal austesten, was los ist, wie viel los ist.
Weihnachten findet statt, so viel wissen wir schon mal. Weihnachtsmärkte wird es wohl auch geben, dafür sind ja die Regeln geklärt. Also die Regeln Stand heute.
Wenn man sich die Zahlen von heute anschaut, da muss man Verantwortung tragen und muss sagen, okay, das ist einfach bei uns nicht durchführbar, dieser Weihnachtsmarkt.
Um die Gesundheit unserer Beschäftigten zu schützen, verzichten wir bei Fraport auch in diesem Jahr auf große Weihnachtsfeiern.
Die 2- oder 3G-Regel alleine wird es nicht tun, uns selber und andere zu schützen.
Wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass es so ein paar Dinge gibt, die zur Weihnachtszeit immer wiederkommen. Mandarinen, Schwiegermütter, Last Christmas und hohe Inzidenzen.
Jetzt also wieder Einschränkungen, kurz zusammengefasst 2G im öffentlichen Leben in Freizeit, Kultur und Sport. So sieht das der Bund-Länder-Beschluss von gestern vor. Gerade werden diese Regeln auf Hessen runtergebrochen vom Corona-Kabinett. Dabei war die Hoffnung im vergangenen Winter nochmal durchhalten, dann kommt die Impfung und nächstes Weihnachten ist der Spuk weitgehend vorbei. Tatsächlich aber liegt die Inzidenz so hoch wie nie. In Österreich gibt's ab nächster Woche schon wieder die ersten Lockdowns. Und das Robert-Koch-Institut warnt vor größeren Zusammenkünften. Von wegen Glühweinduft, Budenzauber und feuchtfröhliche Firmenfeiern. Es hagelt Absagen in der Veranstaltungsbranche. Viele Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern wurden bereits gestrichen oder könnten noch abgesagt werden, je nachdem, wie das weitergeht mit dem Infektionsgeschehen. Nun also Gutscheine statt Punsch oder digitale Ersatzpartys. Auch die Kirchen in Deutschland müssen planen und fragen sich, wie wird das dieses Jahr mit der frohen Botschaft und der Christmette? Irgendwie sehnen wir uns nach der langen Durststrecke ja nach Gesellschaft und gemeinsamer Adventsheimeligkeit. Ist ja letztes Jahr schon ausgefallen, aber ein Restrisiko bleibt und der Kopf ist voller Was wäre, wenn's? Hier ist H2 Kultur der Tag. Jetzt hilft nur noch Betmännchen, Weihnachtsfeiern und Corona. Da steigen wir direkt ein. Ein klassisches Weihnachtsritual sind die Weihnachtsmärkte. In Offenbach und Darmstadt sind sie zum Beispiel schon angelaufen. In Bayern hingegen ab sofort verboten. Auch der berühmte Christkindlmarkt in München ist abgesagt. Gerade hatten die Budenbesitzer aufgebaut, da hieß es leider wieder einpacken. So ärgerlich, denn da waren Investitionen bereits geflossen, Mitarbeiter eingestellt und die Stunden für Auf- und Abbau zahlt einem ja auch keiner. Udo Biebel ist Schausteller aus Rüsselsheim. Vor Corona war das ganze Jahr über von Kerb zu Kerb gereist, von Ostern bis Dezember, 7 Tage die Woche. Guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Biebel, Hessen verbietet nicht grundsätzlich Weihnachtsmärkte. Ministerpräsident Bouffier setzt darauf, dass die Bürger sich verantwortungsvoll verhalten, so sagt er. Trotzdem bekommen Sie jetzt laute Absagen. 9 Märkte waren geplant, 3 sind übrig. Woran liegt das?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich auch ein Stückchen schlauer. Ja, weil ich glaube, die Verantwortlichen, die das Sage habe, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor der Verantwortung, so einen Weihnachtsmarkt durchzuziehen.
Sie haben sich das ganze Jahr über durchgehangelt. Nun noch die Weihnachtsmärkte für Sie in Neustadt an der Weinstraße, ab morgen Aufbau in Nauheim, beides 4 Wochen lang, und Schloss Braunhardt bei Weiterstadt. Sie sind da mit Crepe, Karussell, Mandeln und Popcorn. Wie wichtig ist jetzt dieses Weihnachtsmarktgeschäft für Sie?
Ja, es wäre ganz wichtig gewesen, also für die Geldbeutel sowieso, aber auch für die Psyche wäre das auch mal wichtig gewesen, dass man mal wieder zur Normalität zurückkehrt. Ja, das wird jetzt ganz schwierig jetzt. Wir haben erstmal sehen müssen, wie die Weihnachtsmärkte von den Leuten jetzt angenommen werden, diese paar, wo noch übrig geblieben sind. Und dann müssen wir mal sehen, was mir da draus ist, Beste, was mir daraus mache.
Was haben Sie denn jetzt alles angeschafft und beigeschafft für die Weihnachtsmärkte?
Ja gut, im Vorfeld sind da schon die gewisse Einkäufe getätigt worden, Ware sind bestätigt worden, Leute sind bestellt worden, die Buden sind vorbereitet worden, die sind wieder auf Vordermann gebracht worden, weil die waren ja vorher nicht im Einsatz größtenteils. Ja, da haben wir schon Investitionen getätigt.
Ab wann würden sich all diese Auslagen und Ausgaben für Sie rechnen?
Also dieses Jahr wird sich das, glaube ich, nicht mehr rechnen. Ich glaube einfach, wenn mir nur Null schreibe, wenn ich also mit einem blauen Auge da rauskomme, wäre ich dieses Jahr schon zufrieden.
Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie die einzelnen Kommunen mit den Weihnachtsmärkten umgehen. In Offenbach zum Beispiel gilt in überdachten Bereichen 2G. Mancherorts ist jetzt sogar 2G plus im Gespräch, also geimpft, genesen und obendrauf noch getestet. Wäre das eine Option, die Sie mittragen, wenn dafür die Märkte nicht abgesagt werden?
Also gegen 2G ist nichts einzuwenden, aber in dem Moment, wenn wir 2G plus bekommen, das heißt, ich bin genesen und geimpft und soll mich doch jeden Morgen noch testen lassen in einem Testzentrum, da kommen auch Kosten auf mich zu, weil es ja nur einmal in der Woche, der Kosten ist frei und die anderen muss ich dann bezahlen. Also das wird schwierig. Ich glaube, das umzusetzen ist fast nicht machbar.
Es wurden vielerorts extra breite Gänge angelegt, das Areal vergrößert, die Zahl der Buden verkleinert. Gedränge hat es aber in der Vergangenheit immer gegeben beim Weihnachtsmarkt. Schubsen, Schieben, Anstehen beim Glühweinstand. Meinen Sie, das funktioniert jetzt mit Abstand halten?
Ja gut, die Leute haben sich jetzt auch schon ein bisschen, die kennen die Situation ja schon ein bisschen länger. Also ich glaube, die Leute sind auch vernünftig. Wir haben das auch dieses Jahr schon erlebt auf der Kerbe. Die halten sich schon da dran, weil die Leute wollen das auch. Die wollen den Weihnachtsmarkt, die wollen ihr Kerb, die wollen den Weihnachtsmarkt. Und deshalb glaube ich, würde das schon funktionieren.
Wenn es Auflagen und Vorschriften gibt, Maske zu tragen zum Beispiel, nur in bestimmten abgezäunten Ecken dürfen die abgezogen werden, um zu essen, dann funktionieren solche Regeln in aller Regel aber nur dann, wenn die auch kontrolliert werden, vor allen Dingen abends und am Wochenende, wenn es voll wird. Wer macht das auf den Märkten?
Ja, ich gehe mal davon an, die Ordnungsbehörde vor Ort wird das kontrollieren, so wie das in Darmstadt jetzt kontrolliert wird, so wie wir die auch die Auflage jetzt in Neustadt bekommen haben. Ich habe das gerade eben durchgelesen. Das wird das Ordnungsamt kontrollieren. Wenn es zu voll wird, muss Maske getragen werden, muss Abstand gehalten werden. Und die wollte kontrollieren.
Gelnhausen sagt, das wird für uns als kleine Kommune total kompliziert und teuer mit Kontrollen. Wir befürchten aus dem Geknubbel und Warteschlangen beim Einlass, wenn da dann immer der Impfstatus und der Perso überprüft werden müssen. Ist das die ehrlichere Antwort, von vornherein abzusagen?
Ja, das weiß ich nicht, ob das die ehrliche Antwort ist. Das ist vielleicht die vernünftige, sage ich jetzt mal. Aber halt aus der Sicht von den Verantwortlichen, die am Ende vom Tag die Verantwortung dafür haben.
Die Infektionszahlen gehen jetzt gerade durch die Decke. Je nach Belastung der Kliniken dürfen die Länder auch härtere Maßnahmen ergreifen, Kontaktbeschränkungen zum Beispiel oder Veranstaltungen verbieten. Rechnen Sie damit, dass die Märkte irgendwann alle wieder abgesagt werden?
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Aber ich glaube, wenn es zu voll sein sollte und wenn die Leute sich nicht daran halten sollten mit Abstand und Maske, und dann glaube ich, dass es fast der Kommune keine andere Möglichkeit gibt, als vielleicht dann so einen Markt zu schließen und zu sagen, so wird es nicht funktionieren.
Letztes Jahr um diese Zeit haben Sie gesagt, wenn es Corona 2021 so noch gibt, dann wird es Ihre Branche aber nicht mehr geben. Da werden sich so viele Schulden, so viele Insolvenzen auftürmen. Wie sehen Sie das ein Jahr später?
Ja gut, wir haben dann die Überbrückungshilfe 1, 2, 3 haben wir auch in Anspruch genommen. Das hat ein bisschen geholfen. Das hat uns zwar, das rettet uns zwar nicht. Wir mussten schon noch gewisse KfW-Kredite aufnehmen und aus Eigenkapital mussten wir schon dann noch zuschießen, sonst hätte es nicht funktioniert. Das hat uns über den Sommer gebracht. Das hat uns jetzt bis hierher gebracht und wir haben ja gehofft auf den Weihnachtsmarkt. Schwierige Situation, Thema Geld.
Der Schausteller Udo Biebel aus Rüsselsheim. Vielen Dank für das Gespräch. Ach, es ist ein Graus mit diesem Weihnachten und dem im letzten Jahr sowieso. Für Menschen wie Udo Biebel wird es da ganz schnell existenziell. Für alle anderen, die beruflich nichts mit der Adventszeit zu tun haben, fehlen liebgewonnene Traditionen und Rituale. Die gibt's zwar noch, aber eben anders. Nicht mehr so wie früher. Wobei, das ist ja sowieso eine Illusion. Auch früher konnte Weihnachten richtig anstrengend sein. Botanische Katastrophen inklusive.
Anna?
Josh?
Anna, der Baum nadelt.
Was?
Ja.
Alter, das gibt's doch nicht. Der Baum nadelt.
Wenn ich das sage, der Baum nadelt, geh halt mal her und guck das an.
Ei, tatsächlich, du hast recht.
Natürlich.
Schau, der Baumnadel.
Jetzt Kinder, seid doch mal still, da hinten.
Ja, sei mal still.
Mach doch die Musik aus und hört auf mit der Spielerei, der Baumnadel.
Guck mal, da hat der Baumnadel.
Ach, so was. Mit Papa weiß ich schon, der Baumnadel.
Ja, dann sag ich doch die ganze Zeit, mach dich doch nicht verrückt.
Du schaust, was machen wir jetzt?
Das weiß ich doch nicht, das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Baumnadel.
Du sollst mal zum Schmied, denn du bist doch ein praktischer Mensch.
Mach das holen. Ja, aber da kann dir auch nichts machen. Kinder, so aufregend.
Herr Schmied!
Aber dass der Baum auch gerade.
Herr Schmied! Kommst doch mal runter, unseren Baumnadel!
Bitte? Was ist los?
Ach, Herr Schmied, entschuldige die Störung am Heiligabend, aber unseren Baumnadel.
Was sagen Sie da, Ihr Baumnadel?
Ja,
ja, aber das kann doch gar nicht, Frau Breitlinger, um Gottes Willen.
Weil ich Ihnen sage, der Nadel, kommen Sie doch mal runter und können sich das mal angucken, ja?
Natürlich, sofort. Kommt mal mit runter. Bei Breitlingers Nadel, der Baum.
Was ist denn da oben los?
Bei Breitlingers Nadel, der Baum.
Ja.
Erna, der Baum nadelt, ein botanisches Drama am Heiligen Abend von Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Pitt Knorr. Inzwischen ist schon die ganze Nachbarschaft aufgescheucht. Nun haben wir den zweiten Corona-Winter und keiner weiß, wie die Lage im Laufe des Advents sein wird, ob irgendwann wieder Kontaktbeschränkungen kommen. Also wieder eine Phase der Ungewissheit und es ist kompliziert, auch für die, die die Weihnachtsfeiern organisieren. Können Sie es wagen? Drinnen, draußen, gar nicht? Letzteres bedeutet aber mitunter Schaden fürs Betriebsklima. Fast jeder zweite Deutsche wünscht sich ja auch eine Firmenweihnachtsfeier, 47% laut einer YouGov-Umfrage. Soll man gegen deren Wunsch entscheiden oder einpreisen, dass sich die andere Hälfte unwohl fühlt oder gar nicht erst erscheint oder noch schlimmer, manche sich auf der Feier anstecken, wie neulich beim Sportpresseball, 1400 Gäste, 14 Infektionen. Keine leichte Entscheidung. Wie hessische Unternehmen feiern oder auch nicht? Dazu Ursula Meier.
Stände mit Bratwurst, Maronen und Glühwein, Lichterketten und sogar Live-Musik. So richtig Stimmung sollte eigentlich aufkommen beim Weihnachtsmarkt im Innenhof der Förderbank KfW. Dazu hatte sie sich ein ausgefeiltes Hygienekonzept überlegt für ihre über 4000 Mitarbeiter allein in Frankfurt. Zeitfenster sollte es geben, in denen immer nur eine kleine Anzahl von Mitarbeitern hätte feiern dürfen. Doch all das hat die Bank abgesagt angesichts der wieder rasant steigenden Infektionszahlen. Wie im letzten Jahr vergeht dem Flughafenbetreiber Fraport erneut die Feierlaune. Mit Blick auf die über 16.000 Mitarbeiter allein in Hessen, sagt Jürgen Harrer, Leiter der Unternehmenskommunikation.
Um die Gesundheit unserer Beschäftigten zu schützen, verzichten wir bei Fraport auch in diesem Jahr auf große Weihnachtsfeiern.
Massenveranstaltungen vor Ort auch bei der Deutschen Bank und der Commerzbank sind sie gestrichen. Wie sie es mit den Weihnachtsfeiern dieses Jahr halten, haben andere Unternehmen dagegen noch nicht endgültig entschieden, etwa die Lufthansa, die Europäische Zentralbank und die Bundesbank. Trotzdem, das Ganze ist schon jetzt eine Katastrophe für Firmen wie die Party Rent Frankfurt, die Weihnachtsfeiern für bis zu 1000 Gäste mit ausrichtet. Der Geschäftsführer Christian Eichenberger erzählt.
Es ist aber auf jeden Fall so, dass tagtäglich wir überall mitbekommen und auch bei uns leider Stornierungen eben an der Tagesordnung wieder sind.
Wie viel Umsatz seinem und anderen Unternehmen damit flöten geht, kann Eichenberger noch nicht abschätzen. Bei Opel, Fresenius und Wintershall waren große Weihnachtsfeiern sowieso nie ein Thema. Teilweise auch deshalb, weil dort Menschen verschiedener Religionen zusammenarbeiten und Weihnachten nicht für alle eine so wichtige Bedeutung hat, berichtet Stefan Leunig bei Wintershall Pressesprecher.
Aber oft treffen sich die Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend im privaten Umfeld oder etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Höchstwahrscheinlich dann auch in diesem Jahr wieder, dann aber wohl nach den dann geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln.
Die werden aber allmählich wieder verschärft und etwa der benachbarte Werra-Meißner-Kreis hat Weihnachtsmärkte mittlerweile sogar ganz abgesagt. Und so bleibt am Ende oft nichts anderes übrig, als miteinander vor Bildschirmen anzustoßen oder ganze Weihnachtsessen virtuell zu veranstalten. Wildklöpse in Preiselbeerjus, winterliches Pilzragout und vieles mehr verschickt der Caterer Dekalu aus dem Rhein-Main-Gebiet, abgepackt in Gläsern, die sich zu Hause in der Mikrowelle oder im Wasserbad aufwärmen lassen. Einer der Geschäftsführer, Lucius Kleiner.
Gerade jetzt in den letzten Tagen, wo sich die Corona-Situation wieder mehr zuspitzt, sind die Leute schon sehr dankbar, dass sie noch auf die Schnelle eine Alternative zu ihrem Live-Event bei uns bekommen.
Die etwa Banken, Beratungsfirmen und Tech-Konzerne für ihre Mitarbeiter gerne buchen. Der Kabener Technikspezialist Citizen Fai organisiert große Feiern vor Ort und virtuell, vom Live-Zusammenkochen bis zum gemeinsamen Quiz. Aber, so heißt es dort, trotz Pandemie wollen manche Unternehmen tatsächlich dann doch statt virtuell lieber vor Ort feiern, selbst mit verschärftem Sicherheitskonzept. Denn das gemütliche Beisammensein, das wollen sie ihren Mitarbeitern nicht das zweite Jahr in Folge nehmen.
Unternehmen finden also ganz unterschiedliche Lösungen. Manche verteilen auch je 20 Mitarbeiter auf verschiedene Etagen eines leerstehenden Hochhauses, eigenes Buffet inklusive und Lautsprecherboxen, über die Tanzmusik und die Ansprache des Chefs übertragen werden. Oder aber man verlegt die Firmenfeier auf die Dachterrasse, wie DAX-Neuling HelloFresh, der bietet sogar eine eigene Curlingbahn. Ganz ohne Emotionen, Einkaufsgutscheine für den örtlichen Einzelhandel, ein Weihnachtsmenü zum Abholen in der Kantine oder Weihnachtspakete per Post. Professor Christian Stegbauer lehrt Soziologie an der Frankfurter Goethe-Universität und forscht zu Corona und Netzwerken. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirott.
Herr Professor Stegbauer, sich im Menü im Wasserbad aufzuwärmen, wie eben gehört, das klingt furchtbar trist. Was geht da zwischenmenschlich verloren, wenn nun schon zum zweiten Mal die Weihnachtsfeier im Betrieb ausfällt?
Ja, es geht eigentlich eine ganze Menge verloren. Ganz abgesehen davon, dass ja das auch ganz lecker klingen kann, aber man isst nicht gern alleine. Essen ist auch ein soziales Event, so wie eine Weihnachtsfeier auch. Und ich denke, dass gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele lange im Homeoffice waren, eine Weihnachtsfeier was ganz Gutes ist, weil man da die Beziehungen wieder auffrischen kann zu den Kollegen. Man kommt ins Gespräch, auch mit denjenigen, mit denen man nicht direkt zusammenarbeitet. Und dass dieses Gespräch, ein bisschen was vom Kontext zu wissen, Anknüpfungspunkte haben für weitergehende Gespräche, das ist was wichtig ist, wenn man miteinander arbeitet, wenn man selten miteinander arbeitet, wenn man dann also auch so eine betriebliche Kommunikation anfangen muss.
Die Gründe, eine solche Feier abzusagen, sind ja nachvollziehbar. Trotzdem bleibt mitunter ein schaler Beigeschmack. So wenig sind wir denen da oben also wert. Und viele Angestellte haben in den zurückliegenden fast zwei Jahren ja auch tatsächlich unheimlich viel gegeben. Welche Folgen hat das für die Identifikation mit der Firma und für die Motivation der Mitarbeiter?
Naja, man freut sich ja darüber, wenn man etwas bekommt. Das ist ja so, man kann es ja als eine Art von Gabe ansehen, die der Betrieb einem da leistet, etwas, eine kleine Gratifikation über das Gehalt hinaus, was man bekommt. Und es ist ja eher was Symbolisches. Und normalerweise ist man dafür dankbar. Ich weiß nicht, ob sich das dann direkt in Mehrleistungen umsetzen lässt, aber man ist doch dem Betrieb gegenüber sicherlich freundlicher gesinnt, was natürlich auch eine Motivationssteigerung vielleicht mit beinhaltet.
Letztes Jahr wurde ja schon einiges an Ersatzfeiern ausprobiert. Das gemeinsame Online-Krimispiel oder Unternehmen verschickten Päckchen mit Weihnachtsgebäck und dann saßen alle mit ihrer Tasse Kaffee vor dem Bildschirm. Was ist da der Effekt für Mitarbeiter und für Netzwerke, zu denen Sie erforschen?
Ja, das ist einmal, es ist schon besser, als wenn man sich gar nicht sieht. Wenn man vor dem Bildschirm sitzt und sieht die anderen Leute, kann sich mit denen auch unterhalten. Aber es ist nicht dasselbe wie eine Weihnachtsfeier. Auf einer Weihnachtsfeier hat man ja so einen Wechsel zwischen zentralisiertem Gespräch, der Ansprache vom Chef oder der Chefin und meinetwegen einem Musikbeitrag. Aber zwischendrin gibt es immer eine Gelegenheit, sich nochmal so zu vereinzeln und zu zweit oder zu dritt auch Sachen auszutauschen, die man eben nicht in der großen Runde austauschen würde, wo ein bisschen was getratscht wird, wo es aber auch zum Beispiel fachliche Fragen eine Rolle spielen, die man eben auch nicht vor allen stellen würde, weil man da vielleicht offenbart, dass man eine bestimmte Sache nicht weiß, die man eigentlich wissen müsste. Und da ist also so diese Möglichkeit, nebenbei jemanden anzusprechen, ganz gut. Das hat einen anderen Charakter. Und wenn man nebenbei jemanden anspricht, dann, wir hatten es eben, verpflichtet man sich nicht so sehr zu einer Gegengabe. Das ist dann eher so ein informelles Anhauen, mal kannst du mir nicht einen Tipp geben, das ist nicht so formell.
Verrückt ist, eigentlich rückt man ja in der Krise näher zusammen, aber buchstäblich dürfen wir genau das nicht. Dabei wäre ja gerade die Zeit rund um Weihnachten dafür total angetan. Was gerät da über die Firmen hinaus unter die Räder, in Familien, in Freundschaften?
Man ist sich nicht so sicher. Man braucht also zum Beispiel, wie man sich verhält. Das ist, wenn Sie hatten ja eben einen Beitrag über die Weihnachtsmärkte und da ging es ja auch darum, dass man nicht genau weiß, darf man jetzt, soll man jetzt sich da in die Masse begeben? Und das sind solche Sachen, wo man sich mit anderen darüber austauschen kann. Und dann durch das Austauschen und gewinnt man eine Orientierung, man weiß, wie die anderen das machen und man kann sich an denen dann ein Stück weit orientieren und es dann genauso machen.
Jetzt geht es wieder los mit den Fragen. Können wir uns als Familie mit mehreren Haushalten treffen? Die Kinder sind noch nicht geimpft, die Großeltern sind noch nicht geboostert. Gleichzeitig haben viele das Bedürfnis, beisammen zu sein, als Familie zu feiern, aber wir haben eben auch unsere Sorgen. Wie wichtig ist dieses klassische Familienweihnachten?
Ja, das ist schon extrem wichtig. Wenn man sich überlegt, Weihnachten ist ja eigentlich nicht nur Heiligabend, aber Heiligabend ist so der Höhepunkt. Das, was davor alles passiert, der Weihnachtsmarkt, die betriebliche Weihnachtsfeier, das Plätzchenbacken, die Geschenke zu kaufen, den Christbaum schmücken und all diese Sachen, die zielen ja auf den Höhepunkt, den Heiligabend oder den Tag, an dem man mit der Familie zusammen ist, hin. Und viele Leute machen sich auch wochenlang Gedanken darüber, wie das dann abläuft. Also insofern würde ich sagen, dass man kann das eigentlich nicht unterschätzen. Und es ist eine Möglichkeit, zusammenzukommen in der Konstellation, wie man so meistens über das Jahr eigentlich nicht zusammenkommt.
Der Frankfurter Soziologieprofessor Christian Stegbauer hat das Buch mit herausgegeben, Corona-Netzwerke, Gesellschaft im Zeichen des Virus. Dankeschön. Traute, selige Weihnachtszeit, das hat ja schon vor Corona nicht immer funktioniert. Die Vorbereitungen machen Stress, die Geschenke, das Essen, das Familientreffen überfrachtet mit Erwartungen, Spannungen, Gequengel. Bei Ernas Familie kommt dann auch noch der Tannenbaum dazu, der nadelt. Inzwischen weiß es die gesamte Nachbarschaft und bald nicht nur die.
Ja, ach, na, ach, guten Abend, das wird frohes Fest, ja, ja. Also jetzt gucke ich doch das an, wie der Baum nadelt.
Ja, ja, ich hab schon gehört, Herr Breitlinger.
Ja.
Kinder, kommt mal her, guckt mal, wie der Baum nadelt.
Ja. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, ja, es ist ja wirklich wahr, ja. Ei, wer ist denn das schon wieder?
Ich habe gerade im Treppenhaus gehört, dass ihr Baum nadelt. Darf ich mal gucken kommen?
Ach, bitte sehr, Herr Fenner, kommen Sie rein.
Darf ich vorstellen, meine Frau, die Kinder, die kennen Sie ja, das ist meine Schwiegermutter, die ist zu Besuch über die Feiertage, Rentnerin, verstehe Sie von drüber.
Angenehm, angenehm. Ich habe leider gar keine Zeit, unser Baum nadelt nämlich.
Ja, tatsächlich, der Baum nadelt.
Ja.
Ach, so. Was machen wir dann jetzt schon?
Rufen Sie doch, mal den Notdienst an.
Ja, da muss man nur extra in den Westen reisen, ja, was, um sowas mal zu sehen.
Was denn für ein Notdienst?
Da von mir schon.
Vom Botanische Institut, die müssen doch mit sowas Bescheid wissen,
gell? Ja, Botanische Institut.
Ja, hier Breitlinger. Also das ist so, ob das nämlich bei uns der Baum nadelt.
Die Schule für
wie? Na, also wenn ich Ihnen sage, der nadelt.
Was sagt er denn?
Ja, Moorbachstraße 183 bei Breitlinger. Gut. Ach, das ist sehr gut. Ach du, Schorsch, die kommen sofort, hat er gesagt.
Ja, das hat man auch selten heutzutage.
Ja, das ist wohl das Mindeste in einer solchen Situation.
Der Weihnachtsklassiker, die Tanne im Wohnzimmer, auch so ein Problemfall. Und zum Heiligen Abend gehört für viele auch die Christmette, das Krippenspiel. Mit Ochs und Esel, mit Engeln und der ewigen Frage, welches Mädchen denn nun die Paraderolle bekommt und die Maria spielen darf. Wenn dann die Lichter ausgehen und am Ende des Gottesdienstes nur noch Kerzen brennen und Orgel und Gemeinde stille Nacht schmettern, dann wird es vielen warm ums Herz und feucht um die Augen. Ach, so kitschig und so schön und so wenig Corona-konform. Da braucht man kreative Lösungen, wie es dann gerne heißt. Und einige Kirchengemeinden waren bereits letztes Jahr schon sehr rührig. Unsere Kollegin Doris Renk über ihre Erfahrungen damit.
Letztes Jahr waren die allermeisten von uns noch nicht geimpft. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei knapp unter 200 und die Zahl der täglichen Neuinfektionen wurde am ersten Weihnachtsfeiertag mit etwas über 25.000 angegeben. Der 24.12. war für viele wirklich eine sehr stille Nacht. Auch wir hatten Abstand genommen von der großen Familienfeier mit Geschwistern und Kindeskindern im Allgäu, auf die wir uns eigentlich schon lange gefreut hatten. Es gibt eine Person mit Vorerkrankungen in der Familie. Wir wollten kein Risiko eingehen. Also Weihnachten mal anders. Nur zu viert. Aber ein Gottesdienstbesuch, der gehört für uns schon dazu. Die Gemeinde hatte sich was ausgedacht. Eine Christmette im Pfarrhausgarten. Mit Voranmeldung, versteht sich. Als wir dort ankamen, war alles Corona-konform vorbereitet. Die Laufwege markiert, Hände-Desinfektionsspender bereitgestellt. Warum auch immer, es gab ja gar nichts anzufassen. Aber an derlei symbolische Handlungen haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Ein kleiner Altar war aufgebaut und weihnachtlich geschmückt. Auf der Wiese waren mit Tannenzweigen, die jeweils wie kleine Bäumchen in den Boden gesteckt waren, die Felder markiert, an denen man familienweise stehen konnte, also mit ordentlich Abstand voneinander. Das war schon mal ein Fixpunkt. Man stand nicht so verloren auf der Rasenfläche, sondern am Tannenbäumchen, an dem eine kleine batteriebetriebene Lichterkette hing. Es war kalt. Trotz der dicken Stiefel, die wir in weiser Voraussicht angezogen hatten. Die Pfarrerin wirkte auch etwas runder als sonst. Offenbar trug sie unter dem Talar gleich mehrere Wollpullover. Was dieser Veranstaltung einen heimeligen Touch verpasst hat, das war die Idee eines Bauern aus der Gemeinde. Er hatte ein kleines Gehege im Kirchgarten eingezäunt, einen dicken Strohballen reingeworfen und einen Esel und zwei Schafe nebst Lämmchen hineingestellt. Also echte Tiere, die sich da ganz wohl zu fühlen schienen. Ein Stück Lebendigkeit in dieser ziemlich dunklen Nacht und natürlich ein sehr passendes Bild für die Weihnachtsgeschichte. Der Gesang der Gemeinde unter den Masken war dünn, wir standen ja auch alle viel zu weit auseinander, als dass da hätte Stimmung aufkommen können. Und eigentlich war Singen sowieso nicht erlaubt. Nur ein kleiner Chor hat für die musikalische Untermalung gesorgt. Vor dem Einsatz Maske runter, danach wieder hoch. Wohlgemerkt im Freien. Alles ein bisschen absurd, aber besser als gar nichts. Und allein diese ganzen Bemühungen, den Vorgaben zu entsprechen und trotz allem einen Weihnachtsabend zu gestalten, der in dieser merkwürdigen Zeit ein kleines bisschen Zusammenhalt symbolisieren sollte, das war herzerwärmend, weihnachtlich. Es war nicht O du Fröhliche, aber es war stille Nacht, heilige Nacht.
Doris Renk über ihren Weihnachtsgottesdienstbesuch letztes Jahr. Die Erfahrung lehrt uns also, es geht schon. Vieles lässt sich trotz Corona auf die Beine stellen, aber eben anders. Statt Weihnachtsmarkt gibt's Glühweintaxis, die Punsch oder Waffeln nach Hause bringen. Statt der Firmenfeier eine gemeinsame Winterwanderung mit der Abteilung oder eben neue Formen von Gottesdienst. Wie sich die Kirchen auf die Weihnachtszeit vorbereiten, darüber sprechen wir mit Hannes Schott. Er ist evangelischer Pfarrer in der St. Jakob Gemeinde in Nürnberg und Kabarettist. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schott, wie weit sind Ihre Planungen für Heiligabend und die Festtage?
Meine Planungen sind gerade ganz frisch über den Haufen geworfen worden durch die Verordnungen in Bayern. Aber andererseits plane ich schon eigentlich, wie Weihnachten dieses Jahr stattfinden kann, seit Anfang des Jahres. Also ich bin ein bisschen dazwischen.
Klären Sie uns doch bitte als Hessen nochmal auf, was sind denn die Neuerungen in Bayern?
Die Neuerungen in Bayern sind, dass Weihnachtsmärkte abgesagt sind. Das gilt auch für uns, für Nürnberger Christkindesmarkt, der direkt vor der Haustür stattgefunden hätte. Und eben auch größere Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen. Und da muss ich mir nochmal genau anschauen, wie da jetzt die Vorgaben sind.
Das heißt, es wären möglicherweise eben auch in Ihre Kirchen zur Adventszeit einige Gäste gespült worden vom Christkindlmarkt.
Also so haben wir auf jeden Fall geplant, dass tatsächlich der Christkindesmarkt uns in unsere Kirche sehr viel Touristen und Besucher bringt und haben damit auch geplant und haben damit auch auch selber noch ein eigenes Häuschen aufstellen, wo Adventsgeschichten vorgelesen werden oder Sachen mitgenommen werden. Und da müssen wir jetzt schauen, ob wir es trotzdem machen. Also ich denke, es ist so ein Trotzdem-Denken. Wir machen als Kirchen trotzdem Veranstaltungen, auch wenn weniger kommen. Aber die, die kommen, die haben natürlich das dringende Bedürfnis nach Trost und nach der frohen Botschaft.
Was bedeutet das jetzt für Heiligabend oder gucken Sie so weit noch gar nicht voraus?
Doch, Heiligabend habe ich ehrlich gesagt schon seit dem Sommer geplant, wie wir das schon so anplanen können, dass wir es auch durchführen können, egal was passiert. Und wir haben einen Garten neben der Kirche und ich habe von vornherein geplant, dass wir Gottesdienste in diesem Garten auch machen. Und Open Air gibt es ja weniger Begrenzungen und viel mehr Möglichkeiten. Und man kann da auch einen wunderschönen Gottesdienst machen, ohne dass Menschen sich anstecken. Auch wenn das mitten in der Stadt ist, trotzdem kann man da auch eine sehr, sehr besinnliche Atmosphäre bestimmt erzeugen.
Wollen Sie uns ein wenig mehr verraten zur Dramaturgie, außer dass es draußen stattfindet?
Es spielt der Posaunenchor. Es wird ein Ein-Mann-Krippenspielen geben mit mir, in dem ich Ochs und Esel beide verkörpere. und es wird vieles sehr spontan sein, aber das ist natürlich auch der Reiz des Ganzen. Wenn es spontan ist und nicht so ganz genau ritualisiert vorbereitet, dann kann natürlich auch ein Funke überspringen und Leute sagen sich, Mensch, so, dass das heute so lief, es war anders als sonst, aber gerade dadurch, dass es so besonders war, war es ganz besonders toll und hat mich in meiner Situation gerade angesprochen.
Früher hatten Pfarrer ihre Weihnachtspredigt schon Wochen vorher fertig. Steht die auch schon seit Sommer bei Ihnen?
Nein, tatsächlich. In den Sommerferien habe ich eine Adventsgeschichte geschrieben. Das mache ich immer schon. Adventsgeschichten schreiben oder Gedichte, mir schon denken, was ich den Leuten mitgeben kann. Aber die Predigt selber, die entsteht in der Woche vorher. Die Weihnachtspredigt, das ist ja schon immer ein bisschen so das Feuerwerk, das man abzünden will, weil da schon besonders viele Menschen kommen. Das wird dieses Jahr nicht sein. Ich denke, dass dieses Jahr dann Weihnachten die Menschen kommen, die wirklich das ganz dringende Bedürfnis danach haben. Und für die will ich dann natürlich auch da sein und denen was Besonderes, Tröstliches und Hoffnungsvolles in einer schwierigen Situation zusagen.
Und welche frohe oder tröstliche Botschaft können Sie denn dieses Jahr überhaupt verkünden? Alles geht scheinbar wieder von vorne los. Die Intensivbetten werden knapp, Patienten sterben, Einschränkungen folgen. Die Leute sind Corona doch einfach nur noch leid.
Das bin ich selber auch. Und ich bin manchmal wie der Baron von Münchhausen, der sich da selber aus dem Gewässer rausgezogen hat, aber schaffe ich tatsächlich mit der frohen Botschaft. Der Erste, den der Trost erreicht, wenn ich eine Brief schreibe, bin ich natürlich immer selber. Und das ist natürlich auch der Gradmesser. Wenn es mich selber tröstet, wenn es mich selber optimistisch und hoffnungsvoll stimmt, dann wird es auch die anderen erreichen.
Ist das jetzt die richtige Gelegenheit, lauthals zu jubilieren? Glauben Sie, so fühlen sich die Menschen?
Naja, Weihnachten ist ja nie nur Odo Fröhliche, da ist ja auch Stille Nacht, Heilige Nacht. Oder wenn ich die Adventslieder anschaue, Maria durch einen Dornwald ging, das ist ja immer alles gebrochen. Da ist eine schwangere Frau, die muss sich mit ihrem Mann aufmachen, durch ein Land ziehen, die finden keine Unterkunft und müssen dann im Stall das Kind zur Welt bringen und dann kommen arme Hirten als Erstes. In diesem Elend, da ist Gott da und da ist die Botschaft auch bei Elend, kann Gottes Licht scheinen und Gott ist für uns da. Gott kommt auf die Erde nieder, wo die Menschen sind, also ganz runter, ganz tief rein, die gerade in diesen komischen Jahren hoffentlich auch Hoffnung gibt. Mir gibt sie Hoffnung.
Sie selbst sind ja bekannt für ungewöhnliche Aktionen. Sie haben Ihre Gemeinde auch schon mal in einen Reisebus gepackt vor Corona oder in den letzten Monaten dann Gottesdienste per Telefon oder Skype angeboten oder YouTube-Messen aufgenommen. Wie nimmt denn Ihre Gemeinde sowas an?
Die nimmt es immer sehr gut an. Es ist ja sogar was Gemeindeübergreifendes. Ich habe im Sommer mit meinem besten Studienfreund per Zoom, also online, einen Bibelkreis gemacht, bei dem dann bis zu 25 Personen von Berchtesgaden bis Bayreuth teilgenommen haben. Also das ist ja auch die große Chance, dass man eben nicht nur Gemeinde als vor Ort sieht, sondern eben auch was Größeres machen kann und Menschen ganz anders verbinden kann. Da haben sich dann der Oberbayer und der Franke, und es war, glaube ich, sogar jemand aus Hessen dabei, gemeinsam über den Bibeltext unterhalten, die sonst nie zusammengekommen wären.
Nun ist Weihnachten aber besonders emotional aufgeladen und viele Menschen hätten es eben dann gerne an dem Tag, wenigstens so wie früher, wie immer. Sind solche anderen, auch digitalen Formate, ein vollwertiger Ersatz?
Ich glaube, digitale Formate können nie ein vollwertiger Ersatz sein. Also es ist ja auch eine Stärke der Kirche, dass es vor Ort ist und für die Menschen da ist. Und wenn das ausfällt, dann fehlt immer irgendwas. Aber es kann zumindest ein bisschen ein Ersatz bleiben und ein Trost sein in der Hoffnung, dass wir hoffentlich bald wieder normal Gottesdienste feiern und füreinander da sein können. Ja, aber ich gebe es auch zu. Ganz glücklich bin ich damit auch nicht.
Sie sind ja, wie gesagt, auch Komiker. Sie parodieren die Schlager von Howard Carpendale oder Sie nehmen auf der Bühne den Gemeindealltag aufs Korn. Wird dieses Weihnachten bei Ihnen im Gottesdienst gelacht, wenn Sie da als Ochs und Esel auftreten?
Also ich hoffe sehr, dass an Weihnachten gelacht wird in meinem Gottesdienst. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja die frohe Botschaft, die ich verkünde und da gehört für mich Lachen dazu. Und wenn es nur ein etwas eingetrübtes Schmunzeln ist, das ist mir schon genug.
Und jetzt müssen Sie uns noch erklären, wie Sie da gleichzeitig in zwei Kostümen auftreten?
Ich habe eine Eselhandpuppe und ich habe einen sehr schönen Hut, an dem Hörner dran sind. Und dann bin ich der Ochs und habe den Esel in der Hand.
Der evangelische Pfarrer und Kabarettist Hannes Schott, er hat das Buch geschrieben, Raus aus dem toten Winkel, ein unkonventioneller Blick auf die Kirche von morgen. Haben Sie vielen Dank. Kirche erfüllt für viele, gerade an Weihnachten, die Sehnsucht nach heiler Welt. Aber Weihnachten war auch schon immer voller Alltagsdramen. Giftige Schwiegermütter, unpassende Kommentare, das falsche Geschenk, Tränen oder der Baum macht Probleme. Zum Beispiel bei Erna und Schorsch, die Tanne. Die Kinder haben sich inzwischen schon ausgiebig darüber lustig gemacht. Die Nachbarschaft wusste sich nicht zu helfen und jetzt drückt auch noch der Herr Professor an.
Ah, so, ja. Professor Bofinger vom Botanischen Institut. Ah, ja, verzeihen Sie bitte, dass ich gleich einen Teil meiner Studenten mitgebracht habe. Ja.
Wo ist denn das?
Ja, aber sagen Sie, bin ich richtig informiert, dass bei Ihnen der Baum nadelt?
Vollkommen richtig, Herr Professor. Unser Baum nadelt.
Ach, meine Herren, ja, darf ich? Sehen Sie, das ist nun ein nadelnder Baum.
Ein nadelnder.
Ja, das ist ein Naturschauspiel, bei dem ich es für richtig gehalten habe, Sie alle mit hierher zu bitten, trotz der späten Stunde. Dieser Baum, dessen gewöhnliche Bezeichnung uns unter dem Namen Tanne geläufig ist.
Ach, das ist doch das Fernsehen. Weil nämlich, also das ist so. Also halten Sie sich fest. Nämlich bei uns nadelt der Baum.
Emma, lass gut sein. Ich glaube, Eber hat's aufgehört.
Wie nadelt der nicht mehr?
Na, auf Amor.
Er nadelt eben nicht mehr.
Das ist richtig, meine Herren. Das Naturschauspiel ist vorbei. Der Baum hat das Nadeln eingestellt. Aber ich bin glücklich, Ihnen wenigstens.
Na, dann gehen wir doch, wenn er nicht mehr nadelt.
Dann auf Wiedersehen unter vielen herzlichen Dank.
Ja, frohes Fest allerseits.
Fest.
Auf Wiedersehen, ja, Fest.
Von wegen ruhiges und besinnliches Fest, ein Auszug aus Erna, der Baum nadelt, ein botanisches Drama in der Weihnachtszeit von Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Pitt Knorr erschienen bei Fischer. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Wann waren Sie das letzte Mal so richtig feiern? Bei einigen ist es schon ewig her. Das Bedürfnis nach Menschen, nach Gemeinschaft, nach Rausch und Ekstase, das geht ja nicht einfach weg. Im Gegenteil wird es vielleicht immer größer. Gerade bei jungen Leuten hat sich da so viel aufgestaut. Es gibt so viel Nachholbedarf. Jetzt also endlich wieder ein bisschen Normalität. Die Clubs sind auf. Noch. Man muss geimpft oder genesen sein. Wer es nicht ist, findet trotzdem Mittel und Wege. Und so greifen nun viele nach dem Leben und nach der Party, berichtet Hanna Immich.
Die Clubs und Bars in Frankfurt sind am Wochenende rappelvoll. Auch der 20-jährige Sam genießt es, wieder auszugehen. Er macht eine schulische Ausbildung in Frankfurt mit Schwerpunkt Marketing.
Man geht am Wochenende natürlich gerne aus, also vor allem, wenn man die ganze Woche lang beschäftigt ist mit Arbeit, Schule etc., dann trifft man sich auch gerne mal mit seinen Freunden und geht in Frankfurt mal vielleicht in eine Bar oder ein bisschen ablenken lassen, mal abschalten.
Natürlich gilt überall 3 oder sogar 2G, eigentlich. Sam selbst ist mittlerweile zwar geimpft, doch er kennt viele, die es noch nicht sind. Und?
Ich habe mitbekommen, klar, von privaten Kollegen, dass sie so welche Pässe verkaufen und auch damit Leute mal da und da reingekommen sind, klar.
In den großen angesagten Clubs werde mittlerweile ziemlich genau geschaut, sagt er. Doch es gäbe noch genügend kleinere Läden, wo die Kontrollen sehr oberflächlich seien. Wie zum Beispiel in der Partyszene in Altsachsenhausen.
Die Schlange ist so enorm lang, dass sie einfach alle rein oder raus. In Altsachsenhausen ist ja so, da die Laufkundschaft ja riesig ist. Da kommen ja Leute aus Clubs rein, raus und die gucken einfach mal einmal drüber, dass sie den Job, wie gesagt, erledigt haben und dann lassen die auch jede Leute rein, weil es geht dann auch um Umsatz. Wenn man ehrlich ist, die Bars hatten lange zu, die müssen einen Umsatz nachholen, die all die Monate versäumt haben.
Und die laschen Kontrollen würden durchaus ausgenutzt. Sam selbst findet es zwar nicht gut, ungeimpft und ungetestet feiern zu gehen, doch manche seiner Freunde sehen das anders.
Von meinem Freundeskreis habe ich mitbekommen, dass manche sich auch jetzt nicht impfen lassen werden, wegen den bestimmten Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen. Wie ich mitbekommen habe, werden sie auch weiterhin feiern gehen. Das ist denen egal, weil wenn man 18 Monate in einer Pandemie ist, Seit 2 Jahren gefühlt geht das und da hat man auch keine Lust mehr, sich jetzt irgendwie solidarisch zu benehmen und einfach feiern zu gehen. Leute möchten feiern gehen, Leute möchten ihr Leben wieder zurückhaben.
Und Schummeln sei überhaupt kein Problem, erzählt er.
Relativ einfach ist es, Schnelltests zu fälschen. Das ist gar kein Problem. Das kann, sag mal, jeder, der ein Smartphone besitzt, ganz einfach. Man hat sich einmal testen lassen und kann einfach das Datum umändern und macht einen Screenshot davon und zeigt es halt dem Türsteher vom Club.
Der 22-jährige Nikolaus geht auf dieselbe Berufsschule wie Sam. Auch er bekommt mit, dass Fälschen mittlerweile fast zum guten Ton gehört.
Weil ich weiß auf jeden Fall, dass es genügend gibt, die es auch so machen. Ich kenne auf jeden Fall welche. Ja, gefälschte Impfausweise gibt es ja auch in Papierform. Also da muss man, glaube ich, nicht lange suchen.
Sam hat auch selbst erlebt, dass Bekannte mit gefälschten Impfpässen einmal aufgeflogen sind. Ohne Konsequenz.
Da kam aber keine Strafe jetzt raus. Die wurden halt nur ermahnt, sage ich mal, dass man sowas nicht machen sollte. Aber wie gesagt, strafrechtlich ist da nichts geschehen. Weswegen ich mir denke, dass Leute weiterhin gefälschte Impfausweise auch kaufen werden, bis es ein Gesetz kommt, das dagegen spricht.
Und manch einer prahlt sogar mit seinem falschen Ausweis, wie mit einer Trophäe, berichtet die 21-jährige Daphne.
Die Leute feiern es auch, weil sie sagen, hier, ich lasse mich nicht impfen. Das ist ja auch so eine große Diskussion zwischen den Ungeimpften und den Geimpften.
Ein Streifzug durchs Frankfurter Nachtleben. Geimpft, genesen oder nichts davon, feiern wollen sie aber alle. Jan Kalbitzer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Stressmediziner an der Berliner Oberbergklinik. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kalbitzer, heute knapp 53.000 Neuinfektionen, eine Inzidenz von 340, neuer Höchststand. Das wird schwierig mit großen Feiern und Menschenmassen. Was fehlt uns als Gesellschaft, wenn wir uns da einschränken müssen?
Also zunächst mal ist es so, das merken wir auch bei den Impfungen, wenn man viel über etwas spricht, dann macht man das wichtig, obwohl es vielleicht gar nicht so wichtig ist. Bei den Impfungen waren das die Nebenwirkungen, über die man viel diskutiert hat. Und jetzt ist es diese Sehnsucht nach dem Feiern. Es ist wichtig, dass wir unbefangen miteinander zusammen sein können als Menschen. Aber Menschen brauchen für ihre psychische oder auch körperliche Gesundheit nicht permanentes oder regelmäßiges Feiern. Das ist eine Illusion. Es kann schon darum gehen, wie man zusammen sein kann. Aber dass man jetzt die Feiern grundsätzlich bräuchte, damit es einem gut geht, das halte ich für falsch.
Auch nicht zum gelegentlichen Stressabbau.
Was wichtig für den Stressabbau ist, dass man gelegentlich unbefangen miteinander Zeit verbringt. Dazu muss man jetzt aber nicht unbedingt jedes Wochenende auf die Piste gehen. Ich finde sogar eher, dass es darum geht, wenn man feiert, dass Feiern auch etwas Besonderes ist. Und man sieht ja auch in der Weihnachtsgeschichte, ich fand den Beitrag mit dem Pfarrer auch sehr schön, wie das da gestaltet wird. Die Weihnachtsgeschichte ist ja eine Geschichte davon, dass unter sehr widrigen Umständen und dem Durchhalten im kalten Winter ein Wunder möglich wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen jetzt nicht 1,5 Monate lang auf Weihnachten hin feiern, sondern vielleicht ist es andersrum. Wenn wir uns jetzt sehr anstrengen und in der Adventszeit des Wartens uns nochmal richtig bemühen und durchhalten, dann kann es schön werden. Wenn wir jetzt ordentlich boostern, wenn wir unsere Kontakte einschränken, dann gehen die Zahlen vielleicht wieder runter. Und ich glaube, das könnte wirklich eine relevante Erfahrung für Menschen sein.
Eingebrockt hat uns das die Politik, die keine Vorsorge betrieben hat im Sommer für den Herbst und Winter. Eingebrockt haben uns das aber auch diejenigen, die ungeimpft sind. Also Sie meinen jetzt wirklich dem Feiern entsagen. Das klingt wie ein Lockdown.
Kein richtiger Lockdown. Also man kann ja gucken, welche Kontakte sind wichtig. Und ich finde immer, was ich wichtig finde aus der langen Zeit, ist, dass man die großen politischen Diskussionen aus dem persönlichen Kontext mal ein bisschen rausnimmt. Die können wir nicht selber lösen, die Fragen über das Impfen, ob es eine Impfpflicht gibt oder nicht, da muss man sich nicht die ganze Zeit verstreiten. Ich finde, in der Weihnachtszeit sollte man pragmatische Lösungen finden, dass man guckt, mit wem möchte ich konkret zusammen sein und wie können wir das so machen, dass wir möglichst unbefangen eine schöne Zeit zusammen verbringen. Das reicht ja auch manchmal, wenn das nur die Familie ist und dann zieht man sich vorher zurück oder man macht am gleichen Tag oder am Tag vorher einen PCR-Test und die Erwachsenen, Älteren lassen sich boostern. Es gibt da ja Möglichkeiten. Man kann Sicherheitskonzepte machen, das ist möglich und deswegen glaube ich, dass wir uns eher so ein bisschen um das Fest zu heiligen jetzt bemühen sollten, dass es möglich wird.
Was bedeutet das alles aber für unser Verhältnis zu größeren Menschenmassen? Es gab, mag ja Menschen geben, die haben mit vielen Kontakten und größeren Runden überhaupt kein Problem, aber andere überkommt dann plötzlich ein Unbehagen. Sie fragen sich, ist es jetzt unvernünftig, dass ich da hingehe? Legt sich sowas im Lauf der Feier und man tut dann einfach so, als sei alles normal?
Sowas legt sich meistens sehr schnell im Zusammenhang mit Alkohol. Mir ist ein bisschen wichtig, dass wir die Gruppen unterscheiden. Also Sie hatten einen schönen Beitrag mit einem Schausteller und da hat man gemerkt, es gibt ja 2 Gruppen auf Weihnachtsmärkten, die betroffen sind. Es gibt einmal die, die nicht mehr hingehen können, für die das vielleicht bedauerlich ist. Aber es gibt die, die da arbeiten und davon leben, deren Identität auch ein Stück weit davon abhängt. Und für die ist das aus psychiatrischer Sicht eine enorm schwerwiegende Situation jetzt. Das sind unterschiedliche Gruppen. Und wenn wir darüber sprechen, was es für eine Auswirkung, also die Angst vor anderen Menschen, die Angst vor Gruppen, was es für eine Auswirkung auf Menschen hat, da mache ich mir am meisten Sorgen um Kinder und Jugendliche. Dass Kinder und Jugendliche, die jetzt relevante Entwicklungsphasen haben, wo sie die Maske häufiger tragen müssen, wo die Eltern sie auch vielleicht aus Sorge dann zurückpfeifen, wenn sie mit anderen Kindern spielen wollen, obwohl die Erkrankung für sie gar nicht so schlimm ist wie für die Älteren, das finde ich sehr besorgniserregend. Und auch da denke ich, dass es eigentlich eine Verantwortung der Älteren wäre, sich so zu kümmern, dass wir den jüngeren Menschen und auch den jungen Erwachsenen jetzt Chancen ermöglichen, indem wir uns zurücknehmen.
Dennoch werden ja auch für Partys oder für jüngere Erwachsene die dann wieder zur Vertrauensfrage. Man kann ja nicht einschätzen, wie sich die anderen ansonsten in ihrem Alltag verhalten, ob sie vorher wirklich einen Test gemacht haben, wie abgemacht, oder ob sie wirklich geimpft sind. Das war ja eben auch im Beitrag zu hören. Wenn andere auf einmal zum Risikofaktor werden, wie nachhaltig verändert das unsere Beziehungen?
Mein Eindruck jetzt im letzten Sommer war, dass viele Menschen wieder ganz gut zurückfinden zu den ursprünglichen Beziehungen, also wieder sehr nah und entspannt miteinander zusammen sein können, wenn man sowas vorher auch schon gewohnt war. Es betrifft ja auch gar nicht alle Menschen. Manche Menschen fühlen sich ja sowieso nicht wohl in Gruppen, für die war das auch eine große Erleichterung. Und ich denke, dass es ein bisschen Zeit braucht, dass wir wieder zueinander finden. Manche Sachen werden sich vielleicht auch nachhaltig verändern. Manche Menschen mochten vielleicht noch nie Weihnachtsfeiern und sind auch ganz froh darüber, dass es die so nicht mehr gibt. Aber für mich ist besonders wichtig, dass wir für uns gucken, was ist wirklich wichtig. Und da ist Corona eben auch immer wieder eine Gelegenheit. Nicht, dass man guckt, was geht uns alles verloren, sondern zu schauen, was wollen wir bewahren. Und das ist ein ganz elementarer Teil auch des Weihnachtsfestes, zu gucken, was wollen wir von den Dingen, die Weihnachten für uns früher wichtig waren, in diesem Jahr bewahren. Und das ist ja auch unter widrigen Umständen möglich. Also indem man sagt, man beschränkt sich vorher oder man lässt sich rechtzeitig boostern oder man macht vorher noch einen Test, ist vieles möglich. Und ich glaube, darauf müssen wir uns konzentrieren.
Sollten Menschen zu dem Schluss kommen, ich schränke mich jetzt lieber ein mit Sozialkontakten, haben die in den letzten Monaten, wo ja vieles wieder möglich war, genug ihre Akkus getankt für die Zurückhaltung, die uns demnächst vielleicht wieder abverlangt wird? Kann man das überhaupt feiern oder viele Sozialkontakte haben auf Vorrat?
Es gibt diese schöne Geschichte von der Maus Frederik, dieses Kinderbuch, wo der im Sommer die Farben und die Eindrücke sammelt und dann im Winter den anderen Mäusen davon erzählt. Sowas ist natürlich möglich. Die Frage ist immer, wie man seinen Fokus lenkt. Und mein Eindruck ist, wir sind ein bisschen zu sehr so, dass wir erst so zögern und dann hadern wir. Also erst zögern und dann hadern. Also wir brauchen ganz lange, bis wir Maßnahmen umsetzen richtig. Und dann hadern wir, was alles nicht möglich ist. Ich fände es besser, wenn wir erst beherzt, wenn wir sehen, es muss was getan werden, beherzt reagieren, so wie jetzt. Jetzt ist die Zeit, für die Politik beherzt zu reagieren, aber eben auch für jede einzelne Person zu gucken, welche Kontakte sind jetzt gerade wirklich für mich wichtig, damit die gemeinsame Zeit im Winter möglich ist. Und dann sollten wir besonnen handeln. Dann gucken wir uns in 4 Wochen an, wo wir stehen, wenn wir uns jetzt alle zusammennehmen und was dann unter den Umständen pragmatisch möglich ist. Und da ist mir auch wieder wichtig, dass wir die großen Diskussionen möglichst aus dem Weihnachtsfest raushalten und vielleicht ein bisschen verschieben und einfach gucken, wie können wir als Familie zusammen möglichst sicher für alle das Weihnachtsfest verbringen, so wie Ihre Frau, Kollegin, die Frau Renk, das auch beschrieben hat. Und gerade auch in dem Akt des sich füreinander Bemühens steckt ja auch sehr viel Liebe. Und ich glaube, dadurch kann das auch etwas Heiliges werden, dieses Fest, indem wir sagen, dieses Jahr müssen wir uns besonders füreinander bemühen.
Jan Kalbitzer, Stressmediziner an der Oberbergklinik in Berlin. Dankeschön. Nun also für viele vielleicht wieder ein gedämpfteres Dasein. Das haben wir uns nicht unbedingt gewünscht. Schließlich hatten wir im letzten Sommer und Herbst ja schon fast wieder unser altes Leben zurück. Sicherlich werden jetzt bald wieder digitale Tools stärker gefragt. Manche sagen grässlich, die Atmosphäre total künstlich. Andere finden sie praktisch. Jedenfalls gibt es mehr als Zoom, so Tobias Klein.
Statt Zoom lassen sich natürlich auch Skype oder Teams oder ein anderes Konferenztool benutzen. Vertraut damit sind wir ja alle mal. Aber genau das trifft auch einen wunden Punkt. Viele von uns haben die Videokonferenzen satt. Der Begriff Zoom-Fatigue macht schon seit längerem die Runde und beschreibt ziemlich gut, dass wir der Videokonferenzen überdrüssig geworden sind, dass zu viele davon uns auslaugen und uns müde machen. Denn meist redet nur einer und die anderen hören zu. Videokachel reiht sich an Videokachel und viel mehr Möglichkeiten, als vor dem Rechner zu sitzen und sich anzustarren, gibt es da nicht. Es gibt wenig Interaktionsmöglichkeiten. Aber es gibt schon Alternativen. Alternativen wie Gathertown zum Beispiel, das von der Grafik her ein wenig an ein Videospiel aus den 90er Jahren erinnert. Der Videokonferenzteilnehmer betritt hier eine kleine virtuelle Welt. Zuerst wählt er sich einen Avatar aus, mit dem er diese virtuelle Welt durchschreiten kann. Das können Meetingräume sein, Klassenzimmer, Restaurants, Bars. Der Fantasie sind hier theoretisch keine Grenzen gesetzt. Hier kann man sich mit seinem Gesprächspartner zum Beispiel an der Theke verabreden. Begegnen sich zwei oder mehrere Avatare in der virtuellen Welt direkt, dann öffnet sich ein Videochat und alle können sich sehen und miteinander reden. Das kann sogar etwas von einer Partyatmosphäre haben. Man trifft sich zum Schnack im Wohnzimmer, aber wenn die Schwiegermutter nervt, zieht man sich in die virtuelle Küche zurück. Auch so kann man Streitigkeiten an Weihnachten buchstäblich aus dem Weg gehen. Oder dem Chef auf der virtuellen Unternehmensweihnachtsfeier oder dem ewig babbelnden Vorstand auf dem Adventstreffen des Tennisvereins. Schön ist außerdem, dass in die Räume verschiedene digitale und mediale Elemente eingebunden werden können. Auf dem digitalen Fernseher im virtuellen Raum lässt sich nochmal das letzte lustige Weihnachtsvideo aus der Prä-Corona-Zeit abspielen. Am virtuellen Whiteboard, auf das alle Teilnehmer etwas schreiben können, verabredet man sich zum gegenseitigen Malwettbewerb. Und am virtuellen PC spielt man eine Runde Tetris gegeneinander. Die virtuellen Welten und verschiedenen Räume lassen sich alle selbst gestalten und den persönlichen Vorlieben anpassen. Videokonferenzlösungen wie Gathertown zeigen, dass Videokonferenzen oder virtuelle Treffen auch interaktiver gehen als ganz normale Videochats, dass sie Abwechslung bieten und sogar unterhaltsam sein können, dass die Teilnehmer auch in virtuellen Räumen etwas gemeinsam erleben können. So langsam bekommt man eine Ahnung davon, warum Facebook-Gründer und Chef des Meta-Konzerns Mark Zuckerberg davon träumt, dass wir alle uns schon bald nicht mehr im Internet, sondern nur noch in einer großen virtuellen Welt, dem Metaversum, bewegen und dort alles erledigen, arbeiten, einkaufen und uns unterhalten lassen. Doch was bei allen digitalen Alternativen auch dieses Jahr fehlen wird und nicht zu ersetzen ist, der direkte Blick in die Augen meines Gegenübers, das Händeschütteln, die Umarmungen und Berührungen, der Klang von gegeneinander schlagenden Gläsern oder Glühweintassen beim Zuprosten. Und das wird wohl auch auf absehbare Zeit keine virtuelle Welt bieten können.
Normalerweise feiert unsere Gesellschaft ja ständig alles. Abschlüsse, Einstände, Ausstände, Jubiläen, dauernd knallen die Sektkorken. All das war fest in unseren Alltag integriert. Jetzt sind Feste allenfalls noch die Ausnahme oder werden wie Weihnachtsfeiern ganz gestrichen. Wir werden einen Umgang damit finden müssen, denn das Bedürfnis nach Nähe und Menschen und Gesellschaft bleibt ja. Und die wenigen Gelegenheiten werden dadurch ganz besonders. Das war HR2 Kultur. Der Tag jetzt hilft nur noch Betmännchen, Weihnachtsfeiern und Corona. Diese Woche am Tag mitgewirkt haben Doris Renk, Dorothea Schuler, Karin Fuhrmann, Rainer Dachselt und Uli Sonnenschein. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.